Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 50. Ein kleines Jubiläum, also damit nur noch 50 zu 100. Und wie immer mit einer pickepackenvollen Sendung. Und wie immer mit dabei, der uns auch die Themen mit präsentiert. Mit auch schon nach 49 Folgen, auch bei Folge 50 dabei, David Böcke. Hallo David.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, und wahrscheinlich ja sogar nur eine Folge, bis dann die Bundesliga-Rechteausschreibung uns endlich mit stichhaltigen Neuigkeiten versorgt. Aber das können wir euch heute leider noch nicht bieten. Wir haben trotzdem viele spannende Themen für euch vorbereitet. Natürlich viel Feedback von euch bekommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste und Allerschönste für uns. Also da kommen wir später drauf zu sprechen. Sehr, sehr viel ist gekommen, sprechen wir drüber. Außerdem geht es um Sport 1 und Sport Digital rund um die Pay-TV-Kanäle von Sport 1 wird viel geschrieben dieser Tage, da leisten wir ein bisschen Aufklärung. Wir nehmen Abschied außerdem von Dieter Adler, einer Sportschau-Legende, ich glaube, so viel kann ich sagen. Wir berichten einiges Neues von DAZN und von RTL. Wir sprechen über das Aus von Gary Lineker bei der BBC und geben so einen kleinen Vorausblick darauf, was in den kommenden Wochen im Öffi-Wintersport auf uns wartet. Personell, da gibt es einige Veränderungen. Und dann haben wir natürlich zahlreiche Quoten der letzten Tage für euch vorbereitet. NFL Munich Game, Bundesliga-Konferenzen, Positives aus dem Rugby und vieles weitere. Bewertungen gibt es danach auch noch und den Lacher der Woche, den haben wir uns dieses Mal, Luca, relativ lange aufgespart, aber es lohnt sich dran zu bleiben.
Lohnt sich immer dran zu bleiben und deshalb ja wieder viel dabei, natürlich auch viel, was ihr auch uns geschrieben habt und David, da kannst du gerne mal anfangen. Du hast es so ein bisschen angeschnitten, auch jetzt mit der Zukunft der Bundesliga, das steht uns ja auch noch ins Haus, da wird dann wahrscheinlich die nächste Folge, da werden wir sicherlich nochmal Bonusmaterial dazu liefern zur neuen Rechteausschreibung, weil es ja auch so viel Platz einnimmt und auch wahrscheinlich bei euch viele Fragen einnimmt und da stellt sich natürlich die Frage, das haben wir hier auch hier und da auch mal ein bisschen beantwortet, zum Thema Sky, beziehungsweise jetzt deren neues Produkt Sky Stream, wenn es da aussieht, ja, wenn man keine Bundesliga-Rechte mehr hat.
Ja, genau. Stefan Reichert hat da eine kleine Korrektur im Vergleich zur letzten Folge an uns herangetragen. Kleine Verbesserung, auch wenn es bei uns jetzt nicht direkt um Serien geht. Er schreibt, bei Sky sollen mindestens die HBO-Serien auch 2026 und dann darüber hinaus laufen, die jetzt schon da sind bis zum Ende, aber halt eben auch bei Max, das dann dazukommt. Viaplay ist doch schon bei Magenta TV, nur dort halt inklusive. Jetzt meine Frage, also seine, die von Stefan. Wie wahrscheinlich ist es unabhängig, dass bei Sky die neue Oberfläche mit Sky Stream eingeführt wurde, dass, wenn die Bundesliga weg ist, wieder Gerüchte aufkommen, dass Sky zum Verkauf angeboten wird. Also inwiefern das dann rückabgewickelt wird. Im Prinzip eine spannende Frage. Wird sicherlich viel hinterfragt, auch im gesamten Comcast-Konzern. Da muss man aber noch ein paar Tage warten, Luca. So schlimm das für alle Beteiligten noch ist.
Absolut. Also so eine richtige Antwort kann man da einfach an der Stelle nicht geben, denn das hängt halt wirklich einfach von diesem Recht ab, was mit der Bundesliga dann eben passiert. Ich meine, Comcast, das haben wir auch schon ein bisschen besprochen, wirkte jetzt in den letzten Monaten so, als wenn die Partnerschaft mit Sky ja wieder ein bisschen intensiviert wurde, aber ob das Ganze dann auch so erfolgreich ist, steht und fällt halt eben mit dem Bundesliga-Recht, wenn man dort wichtige Rechte eben nehmen kann und das ist halt eben ein Live-Recht von den Spielen, dann ja, steht und fällt halt eben alles mit der Marke Sky und natürlich auch mit Comcast in Deutschland, deshalb ja, kann man das alles mittlerweile oder bisher zumindest alles nur als Kaffeesatzleserei sehen, was dort dann im Endeffekt passiert, weil wir wissen es nicht, Sky weiß es wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu dem aktuellen Zeitpunkt.
Ja, genau so ist es. Werden wir so auf jeden Fall weiter dranbleiben. Mirko Wunder fragt uns, ob der Sky, Quatsch, siehst du, haben wir schon über Sky gesprochen, ob der Fantalk bei Sport 1 so schon wieder abgesetzt ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass es dieses Online-Format gegeben hat, was im Rahmen der Champions League-Abende an den Start gebracht worden ist, Luca. Bisher haben wir aber keine Ankündigung gefunden, dass es auch bei den bei den kommenden Spieltagen der Ligaphase nochmal so ein Angebot geben wird.
Ja, wirkt zumindest aktuell so. Man hat das ja nur wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, beim dritten Spieltag gemacht, also beim Spiel von Dortmund, also von Real Madrid und Dortmund und von Barcelona gegen Bayern, die dort gespielt haben. Und ja, da hat man diesen Stream bei Sport 1 auf dem YouTube-Kanal angeboten und meine ich auch bei sport1.de, aber tatsächlich sonst weiter, also beim letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase, siehst du mal, wie verwirrend das immer noch ist, gab es das ja nicht. Deswegen, da wissen wir eigentlich auch nicht mehr. Also es wurde auch nichts kommuniziert, deswegen kann man sagen, das Format erstmal aktuell pausiert oder auf on hold, kann man sagen. Aber zu Sport 1 kommen wir später auch noch zu sprechen.
Auf jeden Fall. Vielleicht eine kleine Anregung. Dann macht das doch am letzten Spieltag der Ligaphase. Dann habt ihr mindestens mal ordentlich was, wo man den Überblick behalten muss. Das ist sicherlich lustig. Genau, Nico fragt uns, der Kollege vom Kommentatorenblog, beste Grüße gehen raus. Wann wir mal wieder L-Werbung thematisieren? Gute Frage, ist uns jetzt lange nicht mehr untergekommen, aber da ist mir eingefallen, ich habe am Samstag die Zweitliga-Konferenz und dann bei dem, darf ich verbotenen Sender sagen, Luca, weiß ich nicht, bei Sky Sport Top Event geguckt. Und da war es tatsächlich so, dass ja im Gegensatz zu The Zone bei Sky fleißig ausgeblendet wird. Also die Spielstandsanzeige und das Senderlogo. Und dann hatte man irgendwie, dachte ich, es müsste gleich eine L-Werbung kommen. Oder die haben das Senderlogo vergessen, aber gefühlt war so eine Minute lang Sky Sport Top Event nicht zu sehen. Und ich dachte, die L-Werbung kommt nicht. Sie kam dann zwar, aber ja, so ein Fußballspiel ohne Senderlogo sieht man auch nicht so oft.
Das stimmt. Also Senderlogo bei Sky, das blendet man gerne aus. Bei The Zone macht man das echt einfach. Da lässt man ja auch die Spielstandsanzeige drin, da lässt man aber auch das Senderlogo weg. Aber bei Sky macht man es ein bisschen aufwendiger. Ich meine, wir haben es ja auch mit der Formel 1 so ein bisschen erlebt. Man lässt es ja auch mit den Splitscreens dort das Clean Feed stehen ohne den Grafiken. Das macht man ja bei Sky mit der L-Werbung ja bei der Bundesliga auch. Deswegen, glaube ich, scheint man da ein bisschen Fan zu sein. Aber L-Werbung nochmal hier, das ist ja fast schon hier Grundstein gewesen für diesen Podcast, muss man ehrlicherweise sagen. Bleibt weiterhin ein spannendes Thema, aber aktuell finde ich zumindest, dass Sky das am besten löst.
Echt?
Ja.
Findest du?
Ich finde, es sieht irgendwie besser aus. Also mit Werbung mag ich irgendwie mehr, dass es dann ausgeblendet wird. Da weiß man auch wenigstens, dass dann eine kommt.
Ja, das stimmt. Man weiß, dass die L-Werbung kommt. Dafür weiß man halt eben nicht, wenn du einschaltest und die L-Werbung gerade verschwunden ist, dauert 12 Minuten, bis der Spielstand wieder zu 12 Minuten, bis der Spielstand wieder zu sehen ist. Also da macht es The Zone tatsächlich ein bisschen besser, aber es ist halt einfach nicht einheitlich und das ist das, was uns, glaube ich, dann doch immer dazu bringt, dass wir darüber sprechen. Leckle 11 hat uns gefragt, wie wir die Raab-Entwicklung bei RTL Plus finden. Hat prinzipiell nicht so viel Sportbezug, ob da jetzt Thomas Gottschalk die Sendung moderiert, da die Spiele leitet oder ob das Erik Meier macht, was er übrigens ganz gut gemacht hat. Wir können einfach gespannt sein, was da in großen Formaten kommt. Eltens 12 ist angekündigt, viele weitere Abendshows werden da sicherlich noch kommen im Hauptprogramm oder vielleicht auch bei RTL Plus, aber ist jetzt direkt nicht unser Thema. Aber wir haben natürlich eine Veranstaltung, Luca, abseits vom Eurovision Song Contest, wo wir uns das Comeback von Raab wünschen, ne?
Ja, Soccer Crash Challenge ist ja eine davon. Ich meine, die Arena auf Schalke würde davon natürlich auch wieder mit Motorsport glänzen können, einmal im Jahr neben deinem Lieblingsevent Biathlon auf Schalke. Deswegen, aber generell muss man einfach schauen, ich glaube, das Thema Raab ist ja in allem Munde. Ich meine, jetzt mit dem Thema ESC ja auch mit involviert, muss man einfach gespannt sein, was da RTL, und man ist ja anscheinend da ziemlich gut zu sprechen, was das Thema Raab angeht. Also da hat man ja viel mit ihm vor. Viel Geld ist ja auch da im Umlauf mit ihm. Deshalb, glaube ich, wird da auch noch sicherlich einiges Sportliches ja auch uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten zukommen.
Und wenn es bei der Stocker Crash Challenge den Caravan Crash Cup wieder gibt, dann muss da auf jeden Fall Kenan Karaman mitfahren, wenn das auf Schalke stattfindet. Das muss auf jeden Fall sein. Ja. Das jetzt vielleicht zum Abschluss dieses Raab-Themas. Und dann haben wir ganz viele Zuschriften von euch bekommen zu Sport 1 und Sport Digital. Da werden wir auf jeden Fall gleich für Aufklärung sorgen. Das ist eines unserer Top-Themen, das wir gleich besprechen werden. Vorher wollen wir noch einmal ganz herzlich darauf hinweisen, dass die Kollegen vom Kommentatorenblog gerade wieder ihre Comblog Awards ausschreiben. Das heißt, ihr könnt Nominierungen vornehmen, zum Beispiel wer am besten die Länderspiele kommentiert hat im deutschen Fernsehen, im Fußball oder wer der beste Experte war, wer der, in verschiedensten Kategorien könnte da eben Nominierungen vornehmen. Schaut also gerne mal vorbei bei kommentatorenblog.de. Und dann kam die Frage auf, ob wir denn ein Update bieten können zu Club-WM und Bundesliga-Rechten. Punkt 1, nein. Punkt 2, ab dem 25. November ist es soweit, die DFL verschreibt oder schreibt dann endlich die Medienrechte für den deutschen Markt aus.
Ja, das im Endeffekt das Update, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, Club-WM gibt nichts Neues zu. Man hat da anscheinend jetzt Partner vorgestellt, aber das ist jetzt nichts Relevantes. Bulli-Rechtevergabe, wie gesagt, dann eben, wenn es kommt und das dann ab dem 25. November dann auch wieder Ihr großes Thema im Podcast, ja. Sonst würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, David. Was ja jetzt nicht so toll ist, Dieter Adler tot, der Sportjournalist, der ja im Alter von 88 Jahren verstorben, letzte Woche in der ARD Sportschau ja auch in dem Sinne Grundstein gelegt als einer der ersten Moderatoren in der Kultsendung, muss man ja ganz klar sagen. Ohne die Sportschau, glaube ich, würde der Sport in dem Sinne ja auch so nicht in Deutschland wahrscheinlich auch in der Art präsentiert werden.
Ja, und zudem natürlich, ich habe mir als Leichtathletik-Ultra noch so ein paar alte Videos angeschaut, weil er zusammen mit Gerd Rubenbauer eben auch das Leichtathletik-Kommentatoren-Duo immer gebildet hat bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Über 30 Jahre lang haben die da zusammen Leichtathletik kommentiert. Natürlich vor meiner, vor unserer Zeit, aber trotzdem natürlich glaube ich, dass das für viele einfach ein prägendes Duo war, wie es ja viele Duos sind im deutschen Sport. Also bei uns war es dann später vielleicht im ZDF Wolf-Dieter Poschmann, der viel Leichtathletik gemacht hat, den wir noch im Ohr haben. Und den ich immer noch rezitieren kann, wenn es ums 100-Meter-Finale mit dem Weltrekord 2009 geht. Ich glaube, in den Sphären waren die beiden eben auch unterwegs. Er ist in der Nacht von Freitag auf Samstag verstorben, laut dem NDR. Und ja, wünschen ihm und seiner Familie, oder ihm Ruhe in Frieden und seiner Familie viel Kraft für die kommende Zeit.
Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt hier einen Cut zum nächsten Thema zu finden, muss man. Es ist aber immer so, so blöd es klingt. Fangen wir oder gehen wir zum nächsten Thema, besser gesagt, Recap NFL Munich Game. Kommen wir ein bisschen später nochmal zu sprechen, aber ich glaube, kurzum kann man sagen, so leer war der SAP-Garden in seiner jüngeren Vergangenheit wahrscheinlich auch noch nicht. Und Quoten, wie gesagt, kommen wir gleich auch noch zu sprechen, jetzt auch nicht so gut, aber du hast es angesprochen, David, die Choreo war wenigstens im Stadion ganz schön.
Ja, aber auch wirklich so das Einzige, was man irgendwie in der Retrospektive da positiv mitnehmen kann. Das war das Aufeinandertreffen zweier Teams, bei denen sportlich nicht so ganz rund lief. Es war immerhin jetzt das erste Deutschlandspiel mit Overtime. Wir werden, wie gesagt, nachher ausgiebig drüber sprechen. Man musste sich im Nachhinein aber schon eher auf die Netto-Reichweite beziehen, um die Zahlen so ein bisschen zu schönigen. Ich glaube, so ein bisschen Kritik dürfen wir an der Stelle schon mal da dran üben. Und ja, über den Füllstand des SAP-Gardens bei dem zweiten und dritten Spiel dann werden wir nachher auch nochmal sprechen. Das war schon bemerkenswert. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema der Woche, das ja das letzte Mal auch schon im Folgentitel präsent war. Und diesmal gibt es Neuigkeiten rund um Sport1, Sport Digital. Das letzte Mal war eben der Stand, ja, Sport1 muss Stellen abbauen. Icon Media, die türkischen Investoren werden den Laden da ordentlich umkrempeln. Fokus mehr auf Reality, mehr auf Fashion-Shows. Wir haben Harald Löckler schon im Sport1-Programm gesehen. Survivor, Masterchef kommen dazu und der Sport nimmt immer weniger ab oder immer weiter ab. Und jetzt trennt sich Sport1 eben auch offiziell zum Jahresende von den beiden Pay-TV-Sendern Sport1 Extra und Sport1 Plus. Und das Ganze wird übernommen von Sport Digital. Und dann haben wir den kuriosen Fall, Luca, du kannst gleich mehr dazu sagen, dass wir neben Sport Digital 1 und Sport Digital Fußball 2 jetzt dann auch Sport Digital 1 Plus und eSports One haben werden ab 2025.
Ja, Sport1 Extra, das zur Korrektur, war ja schon eingestellt. Also das ist in unserem Skript irgendwie falsch gelaufen. Das fällt mir jetzt gerade mal auf. Nein, aber eSports One ist damit gemeint. Du hast vollkommen recht. Sport Digital 1 Plus und eSports One werden dann in dem Sinne Sport1 Plus beziehungsweise dann eSports One. Also die 1 ist in dem Sinne ja bei Sport Digital dann auch wirklich im Englischen ausgeschrieben. Das ist bei Sport1 nicht so. Sport Digital 1 Plus wird aktuell zumindest das zeigen, was Sport1 Plus aktuell auch im Programm hat. Major League Baseball, die MLB, National Rugby League, die NASCAR Cup Series und auch die Fußballwettbewerbe wie zum Beispiel die Copa Libertadores und die AFC Champions League, währenddessen eSports One sich ja weiterhin fokussiert auf E-Sport-Arten wie Dota 2, Counter-Strike und EAFC 25. Der Schritt ist eben, wie du schon gesagt hast, die Neuausrichtung der Sport1 Medien AG, die sich ja künftig eben im Pre-TV und auf die digitalen Kanäle konzentrieren möchte, während eben jetzt der Pay-TV-Bereich an Sport Digital übergeht. Das Ganze noch nicht offiziell in dem Sinne, dass man das Ganze genehmigt bekommt, aber das wird aller Voraussicht nach keine großen Probleme darstellen. Also die Transaktion zwischen Sport1 und Sport Digital scheinen wohl sehr gut zu laufen. Deshalb ist man ja auch wahrscheinlich von Seiten der Sport1 Medien AG da ziemlich froh darüber, dass man jetzt seine Pay-TV-Sparte in dem Sinne auch mit dem ja mit der Neuausrichtung jetzt mit dem türkischen Medienkonzern dorthinter, dass man ja eben mehr und mehr aus dem Bereich Sport eben abwandern möchte.
Ja. DWDL stellt die berechtigte Frage, ist Sport 1 perspektivisch noch der richtige Name für den Sender, wenn dort Abenteuer und Kochshows laufen und dazu auch noch Harald Löckler sein Unwesen treibt? Zitat Ende. Das wird eine spannende Entwicklung sein. Zugleich natürlich auch der Abschied von einer großen Sportsendergeschichte. Ich glaube, das darf man so benennen, auch wenn es natürlich jetzt nicht komplett der Fall ist, aber schickt uns doch gerne mal. Das ist eine Anregung, die wir auch von Enno Grande, einem Hörer von uns, bekommen haben. Eure Highlights der letzten Jahrzehnte, was im DSF, das es ja damals noch war, und auch später bei Sport 1 so erinnernswerte Szenen, Ereignisse, Übertragungen wart, an die ihr gerne oder belustigt oder traurig oder wie auch immer mit irgendwelchen emotionalen Verbindungen zurückdenkt, schickt uns das gerne und dann können wir vielleicht so ein, ich will jetzt nicht so ganz stark in die Abschiedsrichtung lenken, aber schon mal Bemerkenswertes zusammenzutragen. Da würden wir uns drüber freuen. Und du, Luca, hast so kleines Motorsport-Fable, das ist ja kein Geheimnis, und du hast auch so eine leise Hoffnung in puncto NASCAR, ist das richtig?
Ja, genau, also aktuell ja das Thema NASCAR seit ein paar Jahren bei Sport 1 Plus beheimatet, vorher bei Motorvision jahrelang gelaufen, also das war ja eigentlich immer Home of NASCAR in Deutschland gewesen, seitdem Sport 1 das ja inne hatte oder ja weiterhin in hat bis zum Jahresende offiziell. Ist das ganze Produkt irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Man hat die ganzen Rennen nur noch auf Englisch gezeigt. Also Motorvision, die mit einem tollen Team ja auch immer agieren, machen das Ganze auch passioniert auf Deutsch. Also von daher ist es ein bisschen fragwürdig gewesen, dass man sich dort diese Rechte gesichert hat, obwohl man da in dem Sinne jetzt keinen Mehrwert geboten hat. Also es ist jetzt irgendwie nichts besser geworden. Ganz im Gegenteil, es war ja schlechter. Man hat eher auch bei den Kommentatoren gehört. Grüße gehen da auch raus an André Wiegold, die teilweise die Rennen dann auch irgendwie auf Twitter mitgetickert haben und mit der Community dort am Start gewesen sind. Also man hat da gemerkt irgendwie, dass es irgendwie in den Fingern gezuckt hat, dass man dort nicht kommentieren konnte.
Ob das bei so Sport wie der RTL Formel 1 Instagram-Account, als RTL keine Formel 1-Rechte hatte.
Genau, also so ähnlich kann man sich das vorstellen, ob es bei Sport Digital 1 Plus anders wird.
Oder?
Keine Ahnung.
Ran NFL.
Ja, genau, Ran NFL ist auch so ein Thema. Aber dort hat man ja weiterhin ja immer noch die Sublizenzierung. Wie das dann aussieht, ob Sport Digital 1 Plus das ganze Thema NASCAR irgendwie abgibt, das wissen wir ja nicht. Ich meine, man übernimmt ja erstmal die Rechte 1:1, ob man das dann sublizenziert und sowas, glaube ich, ist ja aus ihrer Sicht ja auch gut, weil man hat ja erstmal was, man kann was zeigen und was ja auch, was man nimmt und was auch vielleicht, je nachdem, wir wissen, den Preis nicht günstig zu haben ist, dann ist es ja nicht schlecht. Also das, was man hat, bekommt man und kann es dann versenden oder sublizenzieren. Das ist ja auch ein beliebtes Thema, muss man ja sagen.
Genau, dazu hat natürlich Sport Digital Fußball sowieso schon vier Programme, haben natürlich die EFL Championship verloren, da haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen, die Scottish Premiership dazu gewonnen und so kriegt man jetzt eben noch mehr dazu, hoffen wir auf jeden Fall, dass die Dinge dann nicht so versendet werden, sondern wirklich gesendet, wie es sich dann auch lohnt oder wie es wünschenswert ist für solche Themen und Übertragungen oder Sportevents. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sprechen über The Zone. Auch da gab es eine kleine Entwicklung. Ich kann euch ehrlicherweise gar nicht sagen, seit wann das der Fall ist. Ist es seit Saisonbeginn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Luca da schlauer. Wir kennen das Tipico-Topspiel am Samstagabend bei Sky in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt gibt es das Tipico-Freitagsspiel seit einigen Wochen freitagsabends bei The Zone. Hast du dich schon dran gewöhnt?
Gewöhnt schon, denn ich meines Wissens nach müsste es seit, also ich glaube seit ganz Anfang, also ob es jetzt schon beim ersten Spieltag war, keine Ahnung, aber mindestens auf jeden Fall seit dem zweiten oder dritten Spieltag freitags müsste es tatsächlich dann das Tipico-Freitagsspiel gewesen sein. Ich erinnere mich an irgendeinem Heimspiel von Union Berlin, wo man dort das Tipico-Freitagsspiel hatte, aber es ist jetzt nicht was ganz Neues, aber es wird mittlerweile sehr prominent bei The Zone präsentiert, da gebe ich dir vollkommen recht. Dass es jetzt quasi auch einen Namenssponsor für das Freitagsspiel der Bundesliga gibt, was ja in dem Sinne einzeln als Anstoßzeit ja exklusiv an einem Tag läuft.
Genau, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut und mich informiert. Es ist so seit Saisonbeginn so, aber es ist erstmalig wirklich on air erwähnt, Leverkusen-Stuttgart. Also noch nicht allzu lange her, aber jetzt bei Union Freiburg zum Beispiel ist es mir aufgefallen, wie dann gesagt wird, ja, wir sind dann gleich wieder zurück mit der Halbzeitanalyse zum Tipico-Freitagsspiel.
Ja, gut, wie gesagt, beim ersten Spieltag war ich mir jetzt nicht sicher, aber zweiter, dritter Spieltag um dem Dreh ist es mir zumindest sehr präsent, irgendwie in den Kopf gegangen oder dass es halt da war, aber Ja, ich meine, die Freitagsspiele, können wir auch noch drüber diskutieren, sind jetzt meistens eh nicht so attraktiv, deswegen fällt es einem vielleicht nicht so ins Auge, dass es dann irgendwann mal so kommt. Muss man ehrlich
Können
sein.
wir gleich bei den Ansätzen gerne nochmal
Ja,
drüber
genau.
sprechen. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Vorher müssen wir allerdings ein anderes Highlight erwähnen. Die fünfte englische Liga, die National League, ist jetzt bei DAZN zu sehen. Und das nicht mehr für den besten 10 aller Zeiten. Ist das dann das Geld noch wert? Oder was macht man mit so einem Angebot? Ist das dann vielleicht eher bei einem Partner, der mit Sport und digital im Namen unterwegs ist, besser beheimatet als bei DAZN? Wenn wir zum Beispiel auch daran denken, dass der League Cup in Deutschland gar nicht zu sehen ist, etc.
Gut, es geht halt um Preis, ob das Thema fünfte englische Liga in Deutschland einen großen Markt besitzt. Das mag ich zu bezweifeln, aber ich glaube, irgendwie in Deutschland geht alles, was das Thema Fußball anbetrifft. Also das irgendwie funktioniert immer. Ja, aber klar, wenn irgendwie Carabao Cup und EFL Cup nicht gezeigt wird, ist das irgendwie ja, ein bisschen blöd, muss man ehrlich sagen. Man das eben nicht sehen kann, die englischen Pokale, ja dann doch einen großen Einfluss, muss man ehrlich sagen, weil da auch immer ganz gute Spiele mit dabei sind. Aber ja, wenn das nicht
Oder
präsentiert wird,
Nationaltorhüter spielen.
ja, oder Nationaltorhüter spielen, genau. Aber fünfte englische Liga, ob da ein deutscher Nationaltorhüter dabei sein wird, in der Zukunft wissen wir noch nicht. Aber wenn man einen scouten möchte, dann kann man es zumindest jetzt bei DAZN sehen. Das ist doch auch mal was Schönes.
Ja, absolut. Dann kommen wir zu RTL, die Europa League. Das liegt inzwischen hinter uns. Die Dreierkonferenz im Free-TV, weil man mit Heidenheim und Hoffenheim so ein bisschen versucht hat, mit den beiden Mannschaften die Spiele zusammenzutun, um die Quoten nicht allzu sehr in den Keller rasseln zu lassen, wenn man nicht die Frankfurter Eintracht zeigt. Parallel dazu Fünferkonferenz bei RTL Plus. Luca, dein Eindruck? Lothar und Marco waren im ja nicht so vollen Sinsheimer Stadion für die Konferenz im Einsatz, ebenso Cornelius Küpper und Christian Strasburger jeweils aus der Box für das Heidenheim bzw. Manchester United-Spiel. Quoten, so lala, Bewertungen auf dem Papier. Ja, interessant, aber trotzdem ja immerhin die richtige Idee.
Absolut. Also ich meine, hätte man Hoffenheim alleine gezeigt, glaube ich, wäre das überhaupt messbar gewesen. Keine Ahnung.
Also, ja, wir wollen nicht übertreiben.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Nee, ey, egal. Nö, Dreierkonferenz im Free-TV, warum nicht? Ich meine, wahrscheinlich für Lothar Matthäus auch das erste Mal in einer Konferenz direkt beteiligt worden. Zumindest also aktiv, auf jeden Fall mal bei RTL, das steht mal fest.
Ja.
Aber ja gut, Quoten, wie gesagt, das Angebot und Nachfrage, aber generell muss man sagen, Konferenz im Free-TV wird doch immer sehr gerne genommen. Also von daher, warum nicht?
Ja, absolut. Dann kommen wir zu RTL NFL noch einmal ganz kurz mit dem Hinweis, dass die Thanksgiving Games auch wieder bei Nitro übertragen werden, also nicht im RTL-Hauptprogramm. Donnerstag, den 28. November, also an einem Tag, an dem auch schon ein paar Bundesligarechte von der DFL vergeben werden. Ab 18:30 Lions gegen Bears und ab 22:30 Cowboys gegen Giants. Parallel übrigens, an dem Donnerstag ist auch Europa League. Das heißt, bei RTL kann man Eintracht Frankfurt gegen Midtjylland sehen. Das heißt, bei RTL und RTL Nitro, das ja nicht mehr RTL Nitro heißt, aber von vielen noch so genannt wird, ja, läuft Parallelsport.
Sehr gut. Und von der Europa League kommen wir direkt auch zum DFB-Pokal. Free-TV-Spiele im Achtelfinale stehen ja auch schon fest. Das ist ja relativ schnell ja auch von der DFL so veröffentlicht worden mit
DFB.
den Ansetzungen. DFB, genau. DFB, DFL, das ist ja, ne, jetzt sind wir ja schon.
DFL kommt danach.
DFL
Kommt ihr
kommt
gleich.
danach, genau. Deswegen machen wir es schnell. Bayern gegen Leverkusen, das Topspiel aller Topspiele wahrscheinlich in diesem Achtelfinale, ganz klar. 3.12. ja am Dienstag im ersten zu sehen, dann darauf der Tag am Mittwoch Köln und Hertha, das Ganze im frühen Slot. Und darauf folgend dann im ZDF ja weiterhin Leipzig gegen Frankfurt. Also ZDF bekommt den Mittwoch komplett und ARD im ersten dann zu sehen. Das Topspiel Bayern gegen Leverkusen, das dann eben dann ganz dick anstreichen. Ich glaube, für die Free-TV-Auswahl ja gar nicht mal so schlecht. Also da hat man drei wunderbare
Ja.
Spiele erwischt, muss man ehrlicherweise wirklich sagen. Und wenn du nichts mehr zum DFB-Pokal zu sagen hast, gehen wir auch direkt zur Bundesliga-Ansetzung. Da muss man sagen, das hat Sebastian Hellmann ja auch im Topspiel wohl gesagt. Viele Gladbach-Topspiele heißt, die Gladbacher Wochen oder die Mönchengladbach-Wochen stehen an. Und da freuen wir uns alle drauf.
Die Gladbach-Wochen bei Sky. Ja, sie starten mit den Ansetzungen, die jetzt bekannt geworden sind. Ich kann ja die Samstagabend-Topspiele mal durchgehen. 7. Dezember Gladbach gegen Dortmund. 14. Dezember Pauli gegen Bremen. 21. Dezember Leverkusen gegen Freiburg, 11. Januar Gladbach gegen München, dann ist die englische Woche. Am 18.01. geht es dann am Wochenende wieder weiter, Leverkusen gegen Gladbach. Und am 25. Januar Gladbach zu Hause gegen Bochum.
Genau.
Viel Gladbach dabei.
Viel Gladbach ist dabei. Das ziemlich interessant, muss man sagen. Also die Gladbach-Fans, die freuen sich zumindest mal konstant dann auch bei Sky zu sehen, haben jetzt dann in dem Sinne dann auch komplett 6 Top-Spiele, also das ist aktuell Liga-Höchstwert. Also das kann man sich zumindest mal auf der Fahne schreiben, ob das dann auch über die Saison so beibehalten wird, glaube ich zwar nicht, aber wäre ziemlich interessant.
Vielleicht wurden sich da so ein paar Picks für Saisonende aufgehoben bei Sky,
ja,
dass man dann nicht bei The Zone Meister wird,
ja,
im schlimmsten Fall.
Ja, das wäre ziemlich schlecht, so. Dann natürlich traditionell gibt es ja auch zum Jahreswechsel oftmals oder gerade zum Ende des Jahres und dann eben zum Jahreswechsel, zum neuen Jahr, Bundesliga auch zu sehen bei oder in Sat.1, besser gesagt. 20. Ja. Dezember geht es dort los. Dort zeigt Sat.1 eben das Aufeinandertreffen der Bayern gegen Leipzig zum letzten Spieltag der Bundesliga in dem Jahr 2024. Übertragung beginnt wohl dann 20.15 Uhr. Und im neuen Jahr, 10. Januar, auch in Sat.1 zu sehen, der Start des Fußballjahres mit dem Spiel Dortmund gegen den Meister aus Leverkusen. Und das dann eben ja auch zu sehen bei Sat.1 oder in Sat.1. Wahrscheinlich dann, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, die letzten beiden Spiele für Sat.1 in der Bundesliga. Da klammere ich jetzt einfach mal die Relegation komplett aus, weil die Kooperation war ja mit Stuttgart gegen Bayern in der letzten Saison war ja, glaube ich, so eine Sache mit Zone und Sat.1, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Korrekt, das hatte nichts mit dem Free-TV-Paket für Sat.1 zu tun. Genau, das heißt, war es nicht dann tatsächlich so, dass, doch eine Sky-Kooperation entstanden ist und auch eine DAZN-Kooperation mit dem gleichen Free-TV-Sender. Ja, das ist interessant. Und ja, du hast die Freitagsspiele schon angesprochen, auch die sind prominent. Du hast Bayern gegen Leipzig vor Weihnachten zum Beispiel angesprochen. Da hat sich natürlich nochmal einiges getan. Dortmund-Leverkusen ist natürlich auch ein super Spiel. Und dann hat man eben auch abseits des Samstagabendslots noch Dinge, die man sich gerne anschauen kann. Frankfurt gegen Dortmund auf dem Freitag. Das ist doch was man sich sicherlich auch bei DAZN gerne anguckt.
Einwand kommt aus unserer digitalen Regie. Danke an Nico Manstein. Es war ja ein Samstagsspiel, das lief ja bei Sat.1. Deswegen, Stuttgart gegen Bayern war ja am Samstag.
Einzelspiel.
Also, das war ein Einzelspiel.
Genau.
Aber das kommt einfach dazu, wahrscheinlich, weil es irgendwie Freitag irgendwie im Kopf war. Das war irgendwie, keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind.
Wir warten noch auf Rückmeldung aus unserer digitalen Regie und werden es vielleicht gleich noch nachtragen können.
Digitalen Regie und Redaktion. Also wir sind hier live on time und kriegen Korrektur. Also besser als jede KI, kann man fast schon sagen.
So. Weil, ja, richtig. So, dann machen wir erstmal weiter mit Talk über Fußball bei Sky. Wir kennen ja noch die Champions Corner, wo unter anderem dann Margot Dumont, Mirko Slomka und Florian Schmidt-Sommerfeld in Champions-League-Zeiten ihr Unwesen getrieben haben. Das Ganze ist ja so ein bisschen ausgelaufen. Wir kennen donnerstags Triple der Schüttflix Fußball-Talk. Mittwochs gibt es ja jetzt noch einen zweiten Slot dazu. Und am Dienstag soll Primetime der Fußball-Talk das Ganze noch ergänzen. Das Ganze dann an Champions-League-Abenden. Dienstag und Mittwochs eben mit den zusätzlichen Talks, die auch kostenfrei bei YouTube verfügbar sind. Und wenn es ihn denn gibt, um mit dem Sport1 Fan-Talk zu konkurrieren, dienstags werden im Wechsel Mara Mones und Nele Otschik moderieren. Mittwochs übernimmt das zusätzlich zu donnerstags dann noch Ricardo Basile.
Ja, das bei Sky, man setzt auf den Talk dann während der Champions League, die man ja in Deutschland leider ja nicht zeigen kann. Ich meine, in Österreich ist man ja ganz gut aufgestellt. Das Sport-Meckerland. Da haben wir ja schon eine extra fast schon Ausgabe gewidmet, wo wir ja
in der Woche danach bestraft worden sind dafür.
In der Woche danach bestraft worden, aber das war ja auch mal nicht. Das war
weißt du, was Karma, es in Österreich auch nicht geben würde, Luca?
Also Länderspiele der Frauen im Livestream.
Nur im Livestream und nicht im linearen Fernsehen. So geschieht das nämlich in Deutschland. Am 29. November spielt die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft unter Neubundestrainer Christian Wück, ich glaube, das darf man immer noch sagen, immerhin beim nächsten EM-Ausrichter, nächstes Jahr in der Schweiz. Also, Testspiel oder ja, nee, ist es überhaupt ein Testspiel oder ist es sogar Quali? Muss ich gleich nochmal gucken. Nee, Schweiz gegen Deutschland jedenfalls. Quali nur in der Mediathek mit Gary Pauband. Also schön für Gary, aber ich verstehe es nicht.
Oder es ist so wieder Nations League, das kann natürlich auch sein. Aber
es ist Länderspiel.
Normales Länderspiel, oder dann Nations League. Weil Nations League wurde, glaube ich, letztens ausgelost.
Ich bring's in Erfahrung, aber du kannst das ja gerne nochmal einordnen.
Ja, das ist doch top. Aber was nicht so top ist, wie gesagt, Livestream mit Gary Pauband zum Glück. Aber ja, warum denn im Livestream? Also die ARD schafft es immer irgendwie, einen Slot freizukriegen, das dann auch wirklich live zu zeigen. Ich meine, Bernd Schmelzer im Wembley, wenn es das nur im Livestream zu sehen wäre, das wäre fatal gewesen. Also so, vor allen Dingen auch so ein Spiel nicht dann im Fernsehen zu zeigen, wäre echt fatal. Aber ja, das ist irgendwie so ein Thema, was das ZDF irgendwie ja nicht so schafft, das zumindest im Fernsehen zu zeigen. Also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie wie früher um 14 Uhr gespielt haben, sondern jetzt spielen sie ja sogar extra abends und dann wird es trotzdem nicht gezeigt. Naja.
Also ich meine, wenn es die ARD gewesen wäre, hätten die gesagt, okay, macht das Spiel 20:30, damit wir uns zur Tagesschau noch unterkriegen. Das Spiel findet im Lezi-Grund statt. Der SRF wird sicherlich groß auffahren. Ich habe jetzt Rachel Rinas zuletzt in ihrer Insta-Story auch für den SRF Frauenfußball-Länderspiele kommentieren sehen. Am 2.12. spielt Deutschland zu Hause gegen Italien. Das wird im Ersten im Fernsehen übertragen. Schweiz gegen Deutschland nur in der Mediathek. Und dann, bevor wir weiter mit dem Wintersport starten, bleiben wir beim Fußball und gehen nochmal auf Sky und Sat1 eben ein, was Nico uns gerade dankenswerterweise noch
zukommen lassen.
Live-Redaktion hat sich gemeldet. Sky und Sat1 haben eine Kooperation über zwei Saisons abgeschlossen. Dabei ging es ursprünglich um zwei Spiele pro Saison in englischen Wochen, die Sat1 co-exklusiv zeigen darf. Da es in der vergangenen Saison aber ja nur eine englische Woche gab, Klammer auf, und diese Saison auch nur eine englische Woche gibt, zeigte Sat1 stattdessen das Spiel Stuttgart-Bayern am Samstagnachmittag. Aber diese Vereinbarung läuft eben nicht mehr für diese Saison. Deswegen war das beim letzten Mal eben das letzte Mal in dieser Art am Samstagnachmittag.
Ja, das dann auch noch mal zur Vervollständigung. Und vervollständigen werden wir jetzt auch. Und da wird es nämlich kalt am besten. Ich meine, wie sich das Wetter dann final immer auch entwickelt beim Wintersport, ist ja auch immer so eine Sache. Aber das Wintersportteam für die Saison steht. Und das mit umfangreichen Berichterstattung im ZDF, die ja dann jetzt Ende des Monats komplett beginnen wird. Das Ganze wieder natürlich mit Hauptfokus Biathlon, Skialpin und Skispringen, David.
Ja, absolut. Die Studiomoderation wird von Katrin Müller-Hohenstein und diesmal Katja Streso durchgeführt. Rudi Czerny vermissen wir dann wahrscheinlich für immer im Wintersport.
Eingefroren worden im XY-Studio.
Wahrscheinlich. Seit der Bundestags- oder seit der Regierungsauflösung, wo er wartet immer noch, dass ich gleich zurückkomme. Ja, er hat ja gesagt, genau, wir sind gleich wieder zurück im XY-Studio. Nein, sie kam immer noch, er wartet immer noch. Ja, im Biathlon haben wir es bereits erwähnt. Denise Hermann-Wick, neue ZDF-Expertin dabei, wird abwechselnd mit Dahlmeier, eben ihre Expertise kundtun und das auch zusammen. Manchmal beim Saisonauftakt, zum Beispiel bei der Biathlon-WM im Februar oder auch bei den Heimweltcups, moderieren wird weiterhin Alex Ruder und kommentieren, haben wir bereits auch erwähnt, Sven Fischer für Herbert Fritzenwenger als Experte und Co-Kommentator und Volker Grube für Christoph Hamm, der sich eben in den Ruhestand verabschiedet hat, nicht nur im Handball. Genau, im Skialpin bleibt eigentlich alles gehabt. Ares Donzelli weiterhin nicht dabei, ebenso gleiches Phänomen bei Christoph Hamm. Allerdings ist er ja der Tenniskommentator von Olympia immer noch in der Pressemappe beim Wintersport ganz vorne mit dabei, was die Fotos angeht. Ich vermisse Ares Donzelli ja so ein bisschen, was Skialpin angeht, aber bleibt leider nicht dabei. Also Fabian Meseberg, Julius Hilfenhaus kommentieren, Marco Büchel bleibt Experte, Lukas Lieblingsexperte im Wintersport, glaube ich, und Amelie Stiefvater weiterhin als Moderatorin. Und im Skispringen wird Lena Kesting durch ihre zweite Saison führen. Norbert König ist als Vertreter im Einsatz, unter anderem in TTC Neustadt, das ist bereits klar. Severin Freund geht in seine zweite volle Saison als Experte und Kommentator ist weiterhin Stefan Bier, wobei wir da sagen müssen, in den nächsten Jahren wird sich auf der Position ja zumindest auch nochmal was tun.
Ja, also viel Rotation muss man ehrlicherweise sagen. Also es wächst ein wenig die zweite, was heißt die zweite Generation, aber die nächste Generation, die
neue, ja,
wächst jetzt so langsam zusammen und kommt zusammen. Also die größte Änderung muss man ja wirklich sagen, im Biathlon dann sicherlich Volker Grube und dann Sven Fischer, muss man dann ganz einfach sagen. Der beliebteste Sport im Winter eben, der Biathlon-Sport mit neuen Kommentatoren und auch neue Expertin. Deswegen spannend, aber weiteres Personal hast du ja noch anzubieten. Denn es gibt ja nicht nur Biathlon, Ski Alpin und Skispringen, sondern das ganze Portfolio hat ja ZDF und auch ARD ja auch noch zu bieten.
Ja, die Leute müssen ja auch irgendwo ersetzt werden, ne? Also Volker Grube war ja vorher bei der Nordischen Kombination. Das wird jetzt für die ersten Events im ZDF, weil da kriegen wir das Programm eben schon recht weit im Voraus durch die Pressemappen, Miley Scheidemann übernehmen, die unter anderem dort dann für die Nordische Kombination zuständig ist. Adrian von der Grüben bleibt weiterhin für die Eishockey-Zusammenfassung verantwortlich. Und dann, ähnlich wie bei Stefan Bier, werden wir auch in den kommenden Jahren dann irgendwann über Rodeln sprechen, wenn Norbert Galeske dann aufhört. Das ist ja auch nicht mehr in ganz weiter Ferne. Im Langlauf ist Peter Leisel ja nicht mehr mit am Start. Da wird Heiko Klaassen übernehmen in diesem Winter. Zumindest für die ersten Wochenenden ist er hier aufgeführt. Ja, und dann gucken wir mal, wie sich das so anstellt in den kommenden Monaten. Eike Papstdorf bleibt beim Frauenskispringen. Ansonsten sind mir jetzt keine großen Änderungen hier aufgefallen. Michael Kreuz beim Bob. Auch keine große Überraschung. Und dann gucken wir mal, was AD und ZDF dann an den Start bringen. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Und an diesem Wochenende geht es ja mit Ski Alpin weiter. Und danach, das Wochenende ist dann richtig High Life. Da geht es dann mit Wintersport in die Vollen. Aber da kommen wir ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen. Jetzt erstmal zu einem familieninternen Telekom-Starkick. Kann man das so sagen, Luca?
Ja, das ist jetzt am 17. November, also jetzt am kommenden Wochenende. Länderspielpause steht an und da gibt es hier und da ja auch dennoch für einige was zu tun. Und das heißt dann auch für Anna Kraft und auch für Wolf Huss Einsatz, du hast es schon erwähnt, beim Telekom Starkick in Bonn. Und da wird es ja mit vielen Legenden so Kleinfeldfußball geben. Das ist ja eigentlich immer, wenn man sich das anguckt, ja immer eigentlich ganz lustig. Und das dann jetzt eben mit den beiden zusammen, das, ja, man kann ja fast schon vom Familienausflug sprechen, aber das ja auch in positiver Weise, weil so oft außerhalb der EM haben sie ja in jüngster Vergangenheit zumindest nicht zusammengearbeitet.
Und Wolf hat ja jetzt auch zusätzliche Erfahrungen im Hallenfußball. Genau. Muss man auch dazu sagen.
Genau. Icon League lässt grüßen.
Ja, absolut. Eurosport wird Anfang März das Haushahn Final Four übertragen. Ihr fragt euch, was zur Hölle ist das Haushahn Final Four, Luca? Das Finalturnier des Frauen-DHB-Pokals im Handball. Das ist die Auflösung, das noch als kleiner Service für die Handballfans da draußen. Dann haben wir noch Kurznews. Luca, viel haben wir drüber gemunkelt. Jetzt ist es offiziell Gary Linekers Zukunft bei der BBC, zumindest für die Premier League-Berichterstattung in Match of the Day, wird am Ende der Saison beendet. Das hat die BBC offiziell bestätigt.
Genau, viele Gerüchte gingen ja dort im Umlauf und jetzt, dass eben offiziell bestätigt worden wird, aber dem Sender weiterhin ja immer noch erhalten bleiben, nämlich bei dem Einsatz der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und eben der Moderation der nächsten FA Cup-Saison. Lineker prägte eben Match of the Day, so heißt die Sendung, kann man sagen, die Sportschau der Engländer, 25 Jahre lang und gilt als einer der beliebtesten TV-Stars in Großbritannien. Und
der teuersten.
Der teuerste Nachfolger steht aber bisher auch noch nicht fest. Dann bleiben wir weiter im Thema Kurznews und gehen dann zu Warner Bros. Discovery und SES Germany, die nämlich für die Satellitenübertragung zuständig sind. Dort hat man eine Vertragsverlängerung verhandelt und auch jetzt bestätigt. Das Ganze eben, dass Sender weiterhin für unverschlüsselt via Satellit in SD verfügbar sind, ist dann in dem Sinne auch Eurosport 1 mit gemeint. Eurosport 1 über HD Plus wird weiterhin auch noch zu buchbar sein. Also von daher bleibt das Ganze immer noch in festen Händen, dass man das auch kostenfrei ja immer noch sehen kann. Und auf die Ohren gibt es auch viel, was das Thema Podcast geht, David. Nämlich geht es dort über Robert Enke. Gab ja schon mal einen Podcast von Moritz Kasserlet, wenn ich mich jetzt nicht komplett entsinne. Dort geht es jetzt weiter.
Ja, 15 Jahre nach seinem Todestag. Robert Enke, ein neues Podcast-Projekt, was Moritz Kasserlet eben jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek an den Start bringt. Neuauflage, unter anderem kommt Theresa Enke zu Wort, die ja unter anderem ja, mit der Stiftung mit der Robert-Enke-Stiftung immer eine gute Arbeit weiterhin leistet. Themen des Podcasts sind unter anderem die Verbreitung psychischer Probleme unter Profifußballern, die Lehren der Medienwelt nach Enkes Tod und der Stand des Fußballs und der Gesellschaft 15 Jahre später. Eine ganz, ganz große Empfehlung dahingehend. Dann haben wir eine kleine Personalneuigkeit, und zwar von der Personalie Max Erhardt. Der wechselt von Sky zu Dein. Okay, wer ist Max Erhardt? Er war bisher bei Sky als Vice President Sales verantwortlich und wird nun bei Dein, dem ja noch gar nicht mal so alten Sportstreamer, die Position des CRMO, Chief Revenue and Marketing Officers, einnehmen, wird da die Abonnentenbasis ausbauen wollen. Natürlich, wer möchte das nicht bei dem Streamingdienst, die Sportarten weiterentwickeln und vor allem Move Your Sport fördern. Das ist ja nach wie vor, finde ich, eine der tollsten Sachen, die Dein anbietet, dass man eben mit einem Teil seines Abonnements eben ja Sportarten außerhalb des Fußballs in Deutschland fördert, was ich ja prinzipiell eine super Sache finde. Christian Seifert sagt, dass die Erweiterung der Geschäftsführung ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung von Dein Media sei. Wünschen wir ihm für die neue Aufgabe alles Gute. Und dann machst du weiter mit Max und Telekom. Dann sind wir auch schon bei den Quoten angelangt.
Genau, Max-Zahlen steigen international gesehen. Da haben wir letzte Folge darüber geredet. Warner Bros. Discovery steigerte im dritten Quartal eben seine Streaming-Abonnenten mit um 7,2 Millionen. Jetzt insgesamt auf 110,5 Millionen, meine Güte, das sind große Zahlen, da muss man erstmal mit umgehen können. Und das ja auch schon eine gute Sache, vor allen Dingen, weil man ja im Europabereich ja weiterhin das Thema Max in Angriff nimmt. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der Streamingdienst wird ja 2026 in Deutschland eingeführt und beinhaltet ja viel Sport, viel Film und Serien, also von daher wird das in Deutschland sicherlich auch eine ganz große Sache werden. Und ganz groß bleibt es ja auch bei Magenta. Dort bietet man jetzt Megastream an, jetzt auch mit Apple TV Plus. Also das in dem Sinne für die ganzen Leute, die ein Magenta-Abo haben mit Sport und allem, kann man jetzt auch Serien und alles mit bündeln. Informiert euch da am besten mal. Der Preis des neuen Tarifs beträgt jetzt regulär 30 Euro im Monat. Mit dem Aktionsangebot reduziert sich das aktuell auf 25 Euro. Also alles, was ihr dazu wissen müsst, das ist ein kleiner Tipp von unserer Seite aus, gibt es dann auf der Telekom-Seite dort im Streaming zu sehen. So, weiter geht's mit Zahlen.
Keine Werbung.
Ja. Kann man so sagen. Weiter geht's mit Zahlen und das nämlich in den Quoten. Wir gehen nach Wolfsburg, wir gehen zur Lichtshow und es waren doch sehr gute Quoten mit dabei.
Ja, Nuri Sahin hat ordentlich gewackelt. Luca, ich kann dich beruhigen, wir müssen nicht mit so großen Zahlen hantieren wie 110,5 Millionen. das ist beim DFB-Pokal nicht passiert. Aber tatsächlich, die knappe Niederlage von Borussia Dortmund haben mehr als 5 Millionen Menschen im Ersten gesehen. Das ZDF hat die Partie zwischen Bayern und Mainz, die ja dann doch recht früh, recht klar ergebnismäßig war, mit nicht ganz so vielen Menschen geteilt. 4,79 Millionen waren da am Start. 20% Marktanteil natürlich trotzdem sehr gut. Auch in der Zielgruppe über 1 Million. Also das ist schon wirklich richtig gut. Und die Sky-Zahlen lassen sich auch wirklich sehen. Die Pokalkonferenz am Abend erreichte 640.000 ZuschauerInnen und am Vorabend sogar 800.000. Zu der kommen wir nachher auch auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Es gibt neue Zahlen von The Zone. Die kann ich euch auch mal sagen. Wobei wir da natürlich wieder dazu sagen, die sind auch sehr, sehr Freunde von der Netto-Reichweite. Denn Barcelona gegen Bayern München hat eine Netto-Reichweite von 1,7 Millionen Zuschauern an den Tag gelegt. Marktanteil von 7% bei Männern zwischen 14 und 49. Auch die Sonntagspartie zwischen Frankfurt und Bayern München in der Bundesliga hat mit 1,4 Millionen echt richtig was hergemacht. Aber, Netto-Reichweite, Luca. Prinzipiell klingt das ja alles ganz cool.
Aber die Netto-Reichweite ist ein gewiefter Trick, kann man so sagen, ein Kartenspielertrick, denn Netto-Reichweite sagt nichts aus. Also die AGF-Zahlen, die zum Beispiel DWDL oder Quotenmeter veröffentlicht, ist da schon ein bisschen belastbarer, was das angeht. Denn da kann man das ja auch prinzipiell komplett vergleichen, auch mit anderen Sendungen, wie zum Beispiel, wenn eine Konferenz bei Sky besser abschneidet, wie zum Beispiel die VOG-WM in Pro7. Also da muss man da einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was das Thema angeht.
Genau. Und zum Vergleich können wir da schon mal ein bisschen vorgreifen. Ja. Ich glaube, weil das Thema jetzt einfach näher liegt, können wir das einfach mal vorziehen, das RTL Munich Game zum Beispiel. Also von der NFL. Das hatte laut RTL-Ausweisung 1,42 Millionen Nettoreichweite, habe ich gesehen. Tatsächlich gemessen wurden aber zu Beginn des Spiels nur 610.000 und in dem höchsten Zeitraum 890.000 zum Vergleich. Letztes Jahr waren es über 1 Million, die in Frankfurt zugeschaut haben. Also da macht es schon wieder mal einen Unterschied, was man misst und was man veröffentlicht oder veröffentlichen will.
Gut, wenn ich jetzt im PR-Team von RTL dabei bin, schreibe ich natürlich auch die Netto-Reichweite rein. Aber ich glaube, dass jeder macht das. Deswegen, glaube ich, kann man jetzt da nicht speziell irgendeinen Sender angreifen. Das ist, glaube ich, einfach ein generelles Problem. Aber wie gesagt, wir nutzen meistens die AGF-Quoten, die dort offiziell dann veröffentlicht werden. Und das ist eben meistens zielführend dazu. Genauso auch wie mit der RTL-Konferenz beim Fußball, gehen damit vom Football zum Fußball, ja, wer hätte es gedacht, nämlich zu dem Thema Konferenz, das haben wir schon angesprochen, Hoffenheim, Heidenheim und auch Manchester United haben dort eine tragende Rolle gespielt in der Zielgruppe. Beide Hälften Marktanteil von 8,0 und 8,5%. Insgesamt in der ersten Hälfte 1,86 Millionen Zuschauer. Und in der zweiten Hälfte stieg die Anzahl dann auf 1,91 Millionen, was ein Marktanteil von 10,1% ergab. Aber kein Vergleich wie zum Beispiel ein Einzelspiel von Eintracht Frankfurt in der schon abgelaufenen Saison der UEFA Europa League und auch schon in den zurückliegenden Saisons, die man ja auch schon dann präsentiert hat.
Ja, genau, so sieht's aus. Dann springen wir RTL-NFL-mäßig noch ein Wochenende nach vorne. Da sah es auch nicht so ganz überragend aus. Marktanteilmäßig in der Zielgruppe Cowboys gegen Falcons beispielsweise 6-8%. Rams gegen Seahawks waren dann ja 10 bis knapp an die 14%. In Richtung Mitternacht wurde es dann noch mehr. Man kann also rundum sagen, quotenmäßig kann man noch nicht so ganz erfolgreich oder zufrieden sein mit dem, was RTL-NFL da abwirft. Sportlich generell gesehen, über den Monat Oktober haben wir mal bei den Kollegen von DWDL ebenso entnehmen können, dass die meistgesehenste Pro7-Sendung im Oktober-Gesamtpublikum tatsächlich das Abschiedsspiel von Lukas Podolski war. Das sagt, glaube ich, auch viel über den Sender aus. Und auch bei ZDF und bei RTL waren die jeweiligen Länderspiele, die man übertragen hat, die stärksten Sendungen nicht nur, sondern auch in der werberelevanten Zielgruppe.
Aber Sport zieht und das eben bei allen Sendern. Deshalb kann man da von ProSieben ja in dem Sinne ist das Abschiedsspiel von Lukas Podolski als Erfolg zu vermelden, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Dann erstes Novemberwochenende Sky Bundesliga. Machen wir mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Inklusive des Spiels des FC Bayern München erreichte man dort 20,2% Marktanteil. 1,29 Millionen haben dort im Schnitt eingeschaltet für das Topspiel.
Konferenz.
Ja. Genau, waren in der Konferenz Topspiel deutlich. Im Durchschnitt hat man 1,16 Millionen dazu gehabt und darunter eben 450.000 unter 50 Jahren. Und dennoch lag die Sportschau im ersten in der Zielgruppe in Marktanteil vor Sky.
Ja, auf jeden Fall. Die Sportschau ist ja dann auch immer interessant, wie viele Millionen sie wirklich abgreifen. Dieses Wochenende ist es auch richtig gut. Wir haben leider keine Zahlen gefunden, aber es waren ja wirklich Bayern, Leverkusen, Dortmund und alle großen Teams dann mit am Start. Also das macht dann schon was aus. Im Pay-TV am Samstagnachmittag immer wieder wirklich beeindruckend. Dann feiern wir einen kleinen Erfolg für ProSieben Max, die Rugby Autumn Nations Series gezeigt haben. Und zwar an zwei Wochenenden jetzt im November richtig gut gepunktet haben, hintereinander weg. Natürlich Spartensender, trotzdem alles über dem Senderschnitt gewesen. England gegen Neuseeland, fast 200.000 auch in der vergangenen Woche stark unterwegs gewesen. England gegen Australien ist immer so in dem Bereich 170.000, 180.000 Zuschauer. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Dann ein ganz kurzer Blick nach Österreich. Servus TV, Formel 1 Rennen in Brasilien. War ja durchaus spannend, regnerisch und sehenswert. 662.000 beim Rennstart. Nach dem Rennabbruch beim Restart dann fast 800.000. Das für Österreich natürlich wieder einmal richtig, richtig gute Zahlen.
Genau, und dann reisen wir von Österreich
nach Ankara
zum Handballspiel Türkei gegen Deutschland. Dort das Spiel im ersten zu sehen gewesen am Sonntag. 1,22 Millionen Zuschauer dort dabei gewesen. Der Marktanteil im gesamten Publikum lag bei 9,5%. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse ein bisschen geringer, mit nur 3,7%. Das Spiel, das mit dem mühsamen Sieg für Deutschland endete, konnte aber das Publikum also nicht vollständig überzeugen. Aber generell muss man sagen, Sonntag vielleicht dann mitten am Nachmittag jetzt auch nicht so präsent, vielleicht auch in der ARD gewesen.
Ja, genau so sieht's aus. Davor hat man ja noch das andere Spiel übertragen, da war ja keine Zahlen zu vorbereitet. Aber genau, das noch zum Handball, damit wir halt nicht nur Fußball in den Quoten haben oder Rugby. Und dann sind wir am Ende der Quoten angekommen und kommen zu den Bewertungen, die heute gar nicht mal so lang sind, Luca. Das heißt, die akute Überlänge sparen wir uns, das sage ich jetzt. Gucken wir mal, wie es nach den Bewertungen aussieht. Wir starten rein mit dem Crash der Ampel. Das ist zwar im Prinzip wenig Sportbezug, trotzdem bemerkenswert. Erstmal trotzdem gutes Lob für die Berichterstattung. Da wurde schnell reagiert in allen Redaktionen. Rudi Zerne wartet, wie gesagt, immer noch auf Ablösung im Aktenzeichen XY-Studio. Das Sportstudio hat man natürlich trotzdem gezeigt. Die Champions League Highlights am Mittwochabend. Teuer Geld, das will man natürlich auch versenden. Katrin Müller-Hohenstein und René Adler waren da, haben die Zusammenfassung präsentiert und danach hat Katrin Müller-Hohenstein erstmal schön alle Markus-Lanz-Gäste an diesem Abend vorgestellt, damit eben da gleich die Sportfans dranbleiben. Und hat sich auch gelohnt, die Lanz-Quoten waren richtig gut an dem Abend. Also schon bemerkenswert, dieser Tag, glaube ich, auch für die Fernsehgeschichte in Deutschland, was da alles so passiert ist.
Absolut, ich glaube, komplett hat man alle Spiele nicht zeigen können, also aufgrund, man ist da ein bisschen früher rausgegangen, als eigentlich geplant, ja. Aber das glaube ich ja in Zeiten auch
das von... Das Wichtigste hat man gesehen.
Online ist, kann man das ja zum Glück alles ja noch nachgucken, deshalb nicht so schlimm, aber du hast schon vollkommen gesagt, also Sondersendungen so auf einmal aus dem Boden zu stampfen, ist schon extrem aufwendig und dann auch extrem stark, dass man das auch so wirklich dann immer auf die Beine stellen kann. Auf die Beine stellen kann man sicherlich ja auch vieles, was das Thema NFL Munich Game angeht. DAZN hat ja übertragen im ihrem eigenen Streaming in dem Sinne. Klar, RTL natürlich präsent am Pitch gewesen natürlich auch und bei ihren Public Viewing, was man ja auch schon, muss man wirklich sagen, sehr lange angekündigt hat, dass das im neu entstandenen SAP-Garten dort in München im Olympiapark stattfindet. Aber so großes Interesse, das jetzt einfach mal so ein bisschen als Einleitung zu sehen, gab ja ist jetzt auch nicht so unbedingt. Also das, was man gesehen hat, also ich habe jetzt nicht viel davon gesehen, muss ich ehrlich sein, von dieser Sendung im SAP-Garten, aber wenn man mehr leere Stühle und Sitze sieht als Menschen, wirkt schon sehr traurig.
Es war ja beim ersten Munich Game im Audi Dome schon der Fall, dass das mitnichten ausverkauft war. David Müller, Kollege vom Fußball, Film und mehr, Football's Coming Home Podcast war auch da damals und da hatten die ja unten die Stühle auch im Infield stehen. Oben auf den Tribünen hat man aber auch sehr, sehr deutlich Lücken gesehen. Diesmal im SAP-Garten, der bedeutend größer ist als der Audi Dome, deswegen wurde er ja auch gebaut, war unten auf dem Infield quasi gar kein Platz, sondern nur für das On-Air-Personal und alle weiteren haben sich auf den Tribünen verteilt, aber da war selbst im Unterrang recht wenig los. Natürlich verteilt sich das, es sieht einfach schlechter aus, wenn du in der großen Halle wenig Leute hast oder wenn du in der großen Halle gleich viele Leute hast, wie damals im Audi Dome waren. Ich kann verstehen, weshalb man den SAP-Garten gewählt hat. Neue Veranstaltungshalle, naheliegend, ist natürlich auch logistisch sinnvoll, weil das Olympia-Zentrum da auch verkehrsmäßig ganz gut angebunden ist und mutmaßlich auch deutlich besser angebunden als der Audi Dome. Prinzipiell sieht es jetzt aber auch auf der anderen Seite einfach nicht gut aus. Ich finde es nach wie vor schade, dass der Hype einfach nicht weitergeht, so wie er sich das, glaube ich, bei RTL gewünscht wurde, dass er sich fortsetzt. Ich finde nach wie vor, RTL gibt Vollgas. Mit wie viel Personalien die allein schon da waren, welche Personalien am Ende die späten Spiele betreuen mussten oder bei RTL Plus kommentiert haben, merkt man ja schon daran, wie viele Leute eben anderweitig eingespannt waren. Es ist schade, aber ich glaube irgendwie langsam nicht mehr dran, dass die Zahlen nochmal explodieren.
Es wirkt zumindest so. Also das Production Value, das muss man ganz klar sagen, ist sehr hoch, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also das kann man absolut nicht absprechen, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber am Ende steht und fällt ja alles mit der Quote. Wir wissen ja auch, wirtschaftlich sieht es ja aktuell, muss man ja wirklich sagen, auch was man aktuell gehört hat, Werberelevanz und auch der Werbemarkt ist sehr zurückhalten, muss man ganz klar sagen. Und wenn man dann auch so Quoten einfährt, klar, man wird sicherlich auch viel und das ist die andere Seite mit RTL Plus viel Geld machen, aber wenn dann einfach die NFL nicht zieht und wir wissen ja auch nicht, wie die NFL bei RTL Plus angenommen wird, also wie viel dieses RTL Plus Spiel dann auch an Zuschauer abwirft. Deshalb ist das so eine erweiterte Frage, die sich RTL wahrscheinlich dann auch in naher Zukunft stellen muss, wie man das dann mit der NFL macht. Aber generell muss man sagen, an der Sendung generell liegt es nicht. Klar, gibt es immer mal wieder Kritik, was Kommentatoren, wie Präsentationen angeht, aber ich glaube, da muss man jetzt einfach sagen, das kennen wir auch aus der Formel 1 nicht anders. Das ist halt in dem Sinne sehr anders, sehr boulevardmäßig, aber wenn man damit klarkommt, dann ist es auch wirklich sehr gut. Die Frage ist halt nur, ob die NFL, die eingefleischten NFL-Fans das auch wirklich so wollen.
Ja, oder ob das das richtige Angebot für die ist oder sein soll, ist auch das ja mit einem Fragezeichen versehen. Ja, generell muss man auf jeden Fall festhalten, wenn es wirklich so ist, wie kolportiert, dass der Iran damals deshalb die Spiele im letzten Jahr zu ProSieben geschoben hat, damit RTL das eben zwangsweise auch im Hauptprogramm zeigen muss, dann ist der Plan total aufgegangen, RTL jetzt relativ blöd aussehen zu lassen, wenn man wirklich geplant hatte, es ursprünglich nur bei Nitro zu zeigen, weil dafür wäre der Aufwand natürlich nochmal monströser gewesen, weil sie hätten ja, glaube ich, nicht viel weniger gemacht als das, was sie jetzt machen, wenn es bei Nitro gewesen wäre. Es ist wirklich interessant, wie das weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass Raab groß Bock hat, auf den RTL-NFL-Zug aufzuspringen. Vielleicht wird das auch nochmal irgendwann relevant werden.
Mark zum Super Bowl vielleicht, ne? Also das hat er ja schon mal gemacht mit TV Total, aber ob er...
Schön auf dem Times Square, das war geil.
Ja, das stimmt, aber ob er, du gewinnst hier nicht in die Millionen in den USA machen wird, weiß ich nicht, weil du gewinnst hier nicht Million Dollar oder so, das wäre irgendwie ganz lustig.
Ja, mein Gott, also, ich könnte mir das schon vorstellen. Also vielleicht kommt's ja, mal gucken.
Schreibt, wir werden es weiter beobachten. Wir haben die Ideen. Nein, Spaß.
Oder ja, auf jeden Fall könnt ihr uns schreiben, ne? Bei Instagram, Screentime Sport, gibt es da ein und dann schreibt ihr uns eine Nachricht, was ihr denn glaubt, wie das mit RTL, NFL in den nächsten Jahren weitergeht. Der Vertrag läuft ja noch ein bisschen. Stichwort Publikum im Studio. Müssen wir auch sagen, war das ja jetzt die Premiere. Die von Stefan Schmitter versprochene Premiere, haben wir beim letzten Mal schon angesprochen. Gucken wir mal, ob vielleicht auch das nochmal ein Thema wird, ob die Football-Communities in Deutschland nochmal darauf pochen, ey, RTL, ihr habt uns versprochen, ihr werdet Publikum integrieren und nicht nur durch einen Community-Host. Vielleicht kommt es ja nochmal dazu, auch wenn das Studio nicht so groß ist. Gucken wir mal, wir werden es beobachten. Und dann kommen wir zur DAZN Champions League, die Angemessenheit in Person einer Sportübertragung. Diesmal haben sie es wieder geschafft, alle Stadien der deutschen Teams zu besetzen. Schön, auch der Vorlauf der beiden deutschen Parallelspiele, der gemeinsam gestaltet wurde. Und was mich dann doch irgendwie zumindest kurz mit einem Fragezeichen versehen hat, war in der Konferenz der Ausruf Videobeweis in XY. Also das gibt es auch nicht in jeder Konferenz.
Nee, in der originalen Sky-Konferenz, glaube ich, zur Bundesliga gab es sowas oder auch in der Champions League, glaube ich, ist so nicht. Da kann vielleicht unsere Live-Redaktion wieder was zu nachprüfen. Danke, Herr Manstein, an dieser Stelle. Nein, aber schon sehr speziell. Und was du auch noch aufgeschrieben hast, ich meine, Christina Rann in einer originalen Konferenz bei DAZN gibt es jetzt auch nicht so oft, müsste ja in
generell auch noch nicht so oft.
Dem Sinne ja dann fast schon eine Premiere gewesen sein, ne?
Ja, Gratulation. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde das super, dass Steffi Barczyk und Christina Rann integriert werden, dass eben auch prominent in einer Champions League-Woche, in der Jan Platte und Uli Hebel vermeintlich simple Einzelspiele in der Box kommentieren von den Teams ihrer Ligen, wo sie die meiste Expertise mitbringen. Also das ist durchaus bemerkenswert und auch schön. Das kann man auf jeden Fall mal so erwähnen. In der Bundesliga hat mich dann ein zweites Faktum zum Erstaunen gebracht, und zwar beim Spiel Union gegen Freiburg wurde der Experte verabschiedet, kurz vor Ende der Halbzeit mit, er muss früher runtergehen. Also nach dem Motto, an den Spielfeldrand zur Analyse. Aber in der Box gibt es keinen Spielfeldrand. Aber er musste trotzdem früher runtergehen.
Gut, vielleicht ist das Studio auch eine Etage tiefer, deswegen... Weiß man nicht.
Ja, also, mutmaßlich. Aber ist interessant.
Wäre lustig, wenn er doch hochgehen müsste. Also das wäre, wäre lustig. Aber ich glaube, das ist das inoffizielle Kommentatorenzeichen, dass der Experte gehen muss oder zur Analyse.
Soll ich dir sagen, was in der gleichen Etage ist?
Sag's mir bitte.
Wenn du DFB-Pokal bei Sky guckst und dann steht die Moderation und die Konferenzkommentatoren, die sind alle in der gleichen Etage, Luca.
Ja.
Weißt du, wer sonst immer bestimmte Positionen häufiger hat und bestimmte andere Positionen in der gleichen Etage eher seltener?
Du meinst Michael Leopold, ne?
Richtig.
Ja, der war in meiner Konferenz zu sehen. Das vor allem mit dem Spiel Heidenheim gegen, oder Hertha BSC
Hertha,
gegen
ja.
Heidenheim, was sie auch noch in sich hatte zum Ende. Aber generell bitte mehr Sky. Also gerade auch im Pokal, Michael Leopold, bitte mehr. Give us more Michael Leopold, please.
Aber ist einfach super, ne? Also das ist ja der Punkt. Er wird ja an den Wochenenden an den Britta den Countdown moderiert oder Azad moderiert, als gerne als Fielder eingesetzt. In Anführungszeichen Problem, er ist ein super Fielder, aber er ist halt auch ein cooler
Er kann alles.
Konferenzkommentator. Das wurde die Reunion ja gefeiert mit Hansi Küpper, die ja zusammen damals die erste überhaupt Bundesliga-Original-Sky-Konferenz oder Premiere, war es ja damals noch, gemacht haben. Also das ist sehr, sehr schön gewesen, ihn mal in der Konferenz wieder zu hören. Und du hattest Probleme beim UHD-Spiel. Wahrscheinlich nicht du, sondern der UHD-Feed. Was war da los?
Es war ganz interessant. Also normal.
So, das war das mit den doppelten World-Feed,
Das war
ne?
das mit
Weil,
dem
ja.
Einblendung Sky ja normalerweise mit dem Logo links und mit der Spielstandsanzeige rechts zu sehen. Aber man hatte da irgendwie das World Feed, also das UHD-Bild scheint wohl auch das gleichzeitige World Feed zu sein, denn man hat dort die Spielstandsanzeige links und auf einmal rechts gehabt. Also man hatte eine eigene Anzeige rechts und links halt die World Feed-Anzeige. Aber die World Feed-Anzeige hat man irgendwie keinen Einfluss gehabt. Deshalb musste man das schnell umdenken. Man hat das Sky Sport UHD-Logo dann eben ganz schnell nach rechts gepackt und dann hat man eben das World Feed die Einblendung durchlaufen lassen, was jetzt nicht das große Problem war. Aber das zeigt dann in dem Sinne, wie nochmal unterschiedlich die Anzeigen sind. Man kriegt dort irgendwie auch mehr zum Spiel angezeigt, wie Ballbesitz ist oder wie ein bestimmter Spieler sich auf dem Feld aktuell agiert. Also die.
Sind das auch AWS
Nee,
Match Facts?
nein, das sind die vom DFB, aber die benutzt irgendwie Sky nicht so, weil also das mit den einzelnen Spielern so im Fokus, wie viel der Ballbesitz oder wie viel Passsicherheit der hat oder wie viel der schon mal aufs Tor geschossen hat, das gab's, habe ich so zumindest mal nicht gesehen
So
in.
Tactical Feed mäßig,
Ja,
nur ohne Split.
genau, kann man so sehen. Also das war eigentlich eine ganz gute Bereicherung und war irgendwie auch mal ganz lustig zu sehen. Also man wusste es anscheinend selber nicht, keine Ahnung. Das war echt verrückt, weil das war ja auch in der DFB-Pokal zweiten Runde auch das einzige UHD-Spiel. Deswegen ja, war man einfach vielleicht nicht darauf eingestellt.
Guck mehr UHD, da kannst du was erleben. Ja, genau, sieht's aus. Dann können wir noch berichten, dass ich einen kleinen Flashback hatte. Bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland hat ja ein bestimmtes NDR-Studio von Luca liebevoll die Nicht-Kombüse genannt, ein Revival gefeiert und das wurde an diesem Wochenende wiederholt, denn Dominik Klein und Alex Bommel sind verständlicherweise nicht mit nach Ankara geflogen zum Handball-Länderspiel, von dem wir eben die Quoten erzählt haben, sondern stattdessen wurde dieses Studio von der Frauen-WM wiederverwendet. Da ist doch der geneigte Sportübertragungs-Nerd hellhörig geworden, mit seinen Augen zumindest. Kann man mit den Augen hellhörig werden, du weißt, was ich meine.
Vor allen Dingen ist es ja nicht exklusiv das Frauen-WM-Studio gewesen, sondern ist ja eigentlich NDR Info, was man ja dort ausstrahlt. Deshalb, aber schön ist das Studio ja. Ich hoffe, man hat die Kombüse irgendwie verbrannt oder ist jetzt nur noch, weiß ich nicht, stellt man jetzt nur noch Schnee, Schaufel und Besen dorthin, weil
Aber
mehr
hoffentlich sind
Platz war ja da nicht.
die Blumen von Nia Künzer rausgeräumt worden, weil das ist ja auch das Studio, in dem Nia Künzer von Klaus Lufen als Frauenfußballexpertin der ARD verabschiedet worden ist.
Das stimmt. Es gibt Flashbacks, du hast vollkommen recht. Also, das Studio wird zumindest in der Sportschau lange Änderungen mit beinhalten, ganz klar. Aber
Absolut. Und
wer die Blumen
ja.
hat, keine Ahnung. Vielleicht hat sie ja auch mitgenommen, hoffentlich.
Die sind ja auch für sie gewesen. So
Genau.
kann ich auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch an, ich hab den Moment, glaube ich, damals bei Twitter geteilt und da hat sich jemand drüber aufgeregt, warum denn da so ein Brimborium drum gemacht wurde. Die Frau wurde ja für die Aufgabe bezahlt. Also, was ist das denn?
Kann man
Weiß ich
nicht
nicht.
verstehen. Also, naja.
Ja, wild. So, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Gegen Ende der Folge gibt es natürlich immer den Lacher der Woche. Ich kann vorher nochmal darauf hinweisen. An diesem Wochenende gibt es noch einmal Wintersport im BR Fernsehen. Und danach geht es dann richtig los, danach die Woche Luca. Und unser Lacher der Woche ist schon ein paar Tage alt. Vom 2. November diesen Jahres. Bochum hat 2:7 bei der Frankfurter Eintracht verloren und den Sportstudio-Beitrag dazu hat Adrian von der Gröben gemacht und der hat danach auch ein Interview mit Gerrit Holtmann geführt und das war durchaus lustig.
Der Spaß ist dem Bochumer Anhang heute definitiv vergangen, denn der VfL hat seit heute einen traurigen Rekord inne. Noch nie stand eine Mannschaft am 9. Spieltag so schlecht da.
Das wusste ich jetzt nicht. Danke für die Info. Scheiße.
Ehrlich war auf jeden Fall. Also man das schlechteste Bundesliga-Team nach 9 Spieltagen gewesen ist, schon echt bitter. Ich meine, jetzt mit dem, ja, fast Sieg, also für sie persönlich war es ja fast schon ein Sieg, das Unentschieden gegen den amtierenden Meister aus Leverkusen und
unter dem neuen Trainer.
Unter dem neuen Trainer Hacking, also King ist er auf jeden Fall, zumindest mal die letzte Woche ist er zum King von Bochum geworden. Aber Adrian von der Gröben, was Fragen stellen oder was Facts angeht, gut, also aber hat er ein paar Lacher und auch sicherlich für ein paar Ausschnitte auch für Jahresbest aufs Mal gesammelt. Ganz klar.
Ja, absolut. So, und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Folge 50. 50 Folgen Screentime Sport, so schnell kann es gehen. Schreibt uns doch auch mal gerne, falls wir so einen Highlight-Zusammenschnitt haben, welche Stellen nach den letzten 50 Folgen für euch von uns erinnerungswürdig sind. Aber eigentlich haben wir uns dafür die perfekte eigene Rubrik geschaffen, Luca. Denn ich finde, so als Retrospektive ist es super lustig, einfach mal durch alte Lacher der Wochen durchzuhören. Das ist super.
Ja, schreibt uns mal gerne euren Lieblingslacher der Woche rein. Dann machen wir ein Ranking.
Also meiner ist klar.
Die Top 25 besten Lacher der Woche von Screentime Sport. Und dann hören wir uns, wenn du nichts mehr hast, David. Wenn die DFL klingelt und Post mit dabei hat.
Das wollte ich sagen, ja.
Oder?
Es könnte dann schon was geben.
Dann in 2 Wochen wieder zur regulären Ausgabe. Das wird spannend. Ich meine, das wird dann eine ereignisreiche Woche für Screentime-Sport. Dann haben wir das Thema, und da bin ich ehrlich, schön, dass wir es dann auch wirklich hinter uns haben. Aber man muss sagen, gespannt ist man trotzdem.
Jetzt muss ja erst noch passieren.
Ja.
Also, Medienrechtevergabe der Fußball-Bundesliga durch die DFL ab Montag, dem 25. November. Tragt euch in den Kalender ein. Minütlich kann Bild.de, Sportbild, Kicker und vor allem der Podcast-Feed von Screentime-Sport explodieren von Neuigkeiten. Bis dahin, bleibt gesund und schreibt uns gerne, was euch so auffällt. Ciao, ciao.
Genau, wir schreiben noch ein paar rechte Pakete zusammen. Vielleicht sichern wir uns ja auch noch welche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.